Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem furiosen Suchtbekämpfungsbuch, das die Journalistin und Ex-Trinkerin Eva Bieringer geschrieben hat. Uns hat hier ein Punkt sofort elektrisiert, den die Autorin herausarbeitet, dass statistisch immer mehr gebildete, studierte, wohlsituierte Frauen zur Flasche greifen. Das wollen wir genauer wissen von Eva Bieringer. Wir sind mit ihr verabredet. Willkommen zur Lesart. Die Journalistin Eva Bieringer ist Anfang 30, hat als Redakteurin bei der Zeit gearbeitet, schreibt für große Magazine und Zeitungen und war gut die Hälfte ihres Lebens richtig am Saufen. So drastisch beschreibt sie das jetzt in einem umfangreichen Buch, Unabhängig vom Trinken und Loslassen heißt es. Und wir sind jetzt mit Eva Bieringer verbunden in Wien, wo sie inzwischen lebt. Guten Tag, Frau Bieringer.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ich gebe es mal offen zu, Frau Bieringer, dass Ihr Buch uns auf den ersten Blick nicht so gekickt hat, weil es natürlich zu diesem Problem jede Menge Bücher gibt. Worauf wir dann aber doch sofort angesprungen sind, war eine und diese Beobachtung von Ihnen, dass es nämlich eine drastische Zunahme des Alkoholkonsums bei jungen Frauen im oberen sozialen Milieu gibt. Gebildet, oft studiert, guter Job, mit Geld. Wann und wie ist Ihnen das aufgefallen?
Das war eine Statistik, die ich gelesen habe in der Zeit, in der ich mich wahnsinnig viel mit dem Thema beschäftigt habe. Das war auch die Zeit, in der ich selbst noch getrunken habe. Also ich habe da wirklich alles gelesen. Ganz viele Berichte von Frauen, vor allem deren Memoiren über ihr Trinken und aber auch Statistiken, wissenschaftliche Artikel. Und irgendwann ist mir diese eine Statistik untergekommen. Und dann dachte ich, wow, ja, das passt genau zu mir. Ich bin eine dieser Frauen. Und dann habe ich in meinem Bekanntenkreis mich umgeschaut, mit Freundinnen gesprochen, mit Kolleginnen und gemerkt, ja, das sind richtig, richtig viele Frauen, denen es genauso geht.
Man fragt sich ja sofort, wie kann das sein? Also dieser Typus moderne Powerfrauen, emanzipiert, mit guten Jobs, sie beschreiben das auch so, Elegant Style, Klischeebild, Gucci-Kostüm und Ferragamo-Pumps, gesunde Ernährung natürlich, Sport, Fitness. Also Frauen, die einem sofort ins Gesicht springen, wenn man sich in ihrer Wohnung eine Zigarette anzünden würde, die sollen verstärkt zur Flasche greifen. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen.
Auf den ersten Blick ja, aber wenn man genau hinschaut, passt es eben sehr gut zusammen. Einerseits, weil ja gerade diese Frauen auch mal einen Ausgleich brauchen. Man kann nicht immer nur funktionieren. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und Alkohol ist da einfach ein sehr dankbares Mittel. Erstens mal, weil er ist, was er ist, ja, weil er diese zunächst beruhigende Wirkung hat und die Ängste und die Sorgen vermeintlich wegdrückt. Und dann aber auch zweitens, weil er eben so verfügbar ist in unserer Gesellschaft. Es ist ja fast normaler, zu trinken, als nicht zu trinken. Ich muss mich rechtfertigen, wenn ich nicht trinke in manchen Situationen. Ich glaube, das wird besser werden, aber noch ist das der Status quo. Mhm. Und diese Kombination, die Verfügbarkeit von Alkohol, die Omnipräsenz und gleichzeitig ja, diese Wirkung und der dritte Punkt, das emanzipative Versprechen, was der Alkohol einem macht. Ja, dieses Frauen können alles heutzutage, Frauen können diese Powerfrauen sein, können tolle Jobs haben und Mutter sein und alles wunderbar. Und natürlich können die dann auch trinken wie Männer und sie sollen es sogar. Ja, man muss sich ja nur mal Sex in the City anschauen oder überhaupt nur Werbung im Straßenbild. Ja, es gibt ja auch wirklich dieses genderisierte Trinken sozusagen. Ja, die, Achtung Klischee, die Prosecco-Brunches mit Freundinnen, die Germany's Next Topmodel-Abende mit, Baileys, Drinks und sonst was. Ja, also es ist wirklich dieses weibliche Trinken ist ein sehr, sehr großes, ja, ein weites Feld.
Oder dem Drink leider. Skinny Bitch, den Sie beschreiben, ne, den Kate Moss populär gemacht hat. Der passt sozusagen zur fitnessgestylten Frau, die dann abends sich so einen Drink reinzieht. Sie beschreiben, Frau Bieringer, sich ja nun selbst auch als diesen Prototyp. Aber eigentlich ging es bei Ihnen ja viel früher los, im Teenagerzeitalter schon. Und da erinnert man sich so an die eigenen Erfahrungen mit 14, 15, 16, die Partys und der erste Rausch. Was war denn bei Ihnen so viel anders?
Es begann sogar noch früher. Ich war 11. Da ist man ja noch nicht mehr ein Teenager, als ich zum ersten Mal getrunken habe. Und natürlich bin ich sofort voll eingestiegen. Ja, also das war natürlich nicht dann eine Flasche Wein mit 12 oder 13. Aber dadurch, dass ich auf dem Dorf groß geworden bin, war Alkohol sowieso nochmal auf eine ganz andere Art immer präsent. Es hat halt auch niemanden interessiert. Also ich meine jetzt gar nicht erstmal meine Eltern, sondern die Leute, die bei diesen Dorffesten zum Beispiel an der Bar standen und uns Minderjährigen dann Alkohol gegeben haben. Also es war einfach sehr okay und ja standardisiert, normalisiert, dass man trinkt. Und so hat sich das ganz gut eingepegelt, so im wahrsten Sinne des Wortes, durch meine Jugend hindurch. Und ja, dann habe ich studiert, dieses typische Studentinnenleben, wo man eh viel trinkt, was auch andere gemacht haben. Aber bei mir hat sich das einfach nicht ausgewachsen, wie das bei so vielen anderen um mich herum der Fall war. Es ist einfach immer mehr geworden. Und dann eben auch durch meinen Beruf als Journalistin mit Schwerpunkt Food und Reisen, da fließt der Alkohol halt sowieso in Strömen. Mhm. So bei jedem Pressedinner, bei jeder Reise. Es gibt wahnsinnig viel Alkohol. Und wenn man da eine Tendenz dazu hat, und die habe ich, dann ist das natürlich eine tödliche Kombination.
Man, als Food-Journalistin, wie Sie das nennen, das ist, da waren Sie, schreiben Sie, wie Sie also ständig auf Weinverkostungen waren und 30-Gänge-Menüs mit 10 Weinen eingeladen waren, 2.000 Euro Spesen für 2 Tage. Das schildern Sie, es ist famos zu lesen auf eine Weise, weil das klingt irgendwie so high celebrity life, dass sie mal so eine richtige Powerzeit hatten, wo alles eigentlich super war. Und der Alkohol, der hat das alles, war so der Schmierstoff. Wann merkten Sie denn, dass es ein Problem wird?
Ach, das habe ich schon mit Anfang 20 gemerkt. Also ich habe damals einem Unipsychologen die Frage gestellt, ob es ein Problem ist, dass ich jeden Tag 2 Gläser Wein trinke. Die Antwort wollte ich eigentlich gar nicht hören. Ich wollte mal gefragt haben, so einfach um mich selbst zu vergewissern, dass es eh kein Problem ist. Und ja, über die Jahre ist dieses Gefühl einfach immer stärker geworden. Und ja, natürlich hatte ich auch gute Zeiten mit Alkohol und Spaß und Erlebnisse. Aber die Kehrseite war einfach immer da und die ist immer stärker geworden. Also die depressiven Verstimmungen, die Schlafstörungen und so dieser Film, der sich über alles legt. Und ich dachte immer, was ist denn los? So, warum bin ich nicht zufrieden? Ich habe doch alles. So, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist Alkohol und was er mit der Psyche macht. Und das, mir war einfach klar, ich habe diesen Punkt verpasst, an dem ich hätte normal, was auch immer das heißt, trinken können.
Was ich auch so interessant fand zu lesen, Frau Bieringer, dass Sie jetzt nicht so den normalen Weg des Alkoholentzugs gehen. Alkoholismus ist eine anerkannte Krankheit. Es gibt in allen Firmen, auch bei uns hier im Sender, eine Suchtbeauftragte. Also wenn man da ein Problem hat, dann kann man da hingehen und es werden Therapien ersonnen. Sie sagen, Alkohol ist keine Krankheit, Alkohol ist eine verdammt blöde Gewohnheit. Und man kommt auch nicht davon los, wenn man zu den anonymen Alkoholikern geht. Vielleicht klappt es bei manchen, bei mir hat es nicht geklappt. Wie sind Sie denn davon losgekommen?
Ja, ich muss hier noch mal kurz einhaken. Also es kann, also diese Krankheitsdiagnose, das ist schon auch Realität. Ja? Also ich möchte da einfach den Unterschied machen zwischen körperlich abhängig, was ich nicht war, und psychisch abhängig. Und es kann für manche auch durchaus befreiend sein, diese Krankheitsdiagnose. Und ich will das auch niemandem absprechen. Für mich funktioniert sie halt nicht. Und ich glaube, dass sie für ganz viele nicht funktioniert. Und da hilft es eben, sich das als Gewohnheit vorzustellen. So, man trinkt so und so lange so und so viel Alkohol und ja, der Körper gewöhnt sich dran. Und genauso gut kann man sich das aber wieder abgewöhnen. Und bei mir war das ein extrem langer Prozess, also in dem Fall ja über 10 Jahre. Und ich habe auch immer mal wieder andere Therapien in dieser Zeit gemacht, in denen Alkohol mal mehr, mal weniger Thema war. Aber ja, dass es wahrscheinlich mein Hauptproblem ist, das hat mir so auch nie jemand gesagt. Und ich habe dann aus eigener Kraft, also mehrere Anläufe, aber aus eigener Kraft aufgehört und erst dann eine sogenannte Entwöhnungstherapie begonnen. Also eine ambulante Therapie mit Gruppenstunde und Einzelstunde. Das hat für mich gut funktioniert. Und ja, ich möchte einfach mich wenden an Menschen, die eben nicht dieses Klischeebild des Alkoholikers oder Alkoholikerin erfüllen. Weil ich glaube, das ist ein Problem an der Sache, dass man so diese Gegensätze aufmacht. Ne? Es gibt nur die harte körperliche Abhängigkeit oder die Menschen, die kein Problem damit haben. Aber diese Grauzone, die ist einfach so, so groß und vielfältig.
Ein Satz, den ich mir rausgeschrieben habe, da sagen Sie, es gibt nicht wenige Menschen, die vernünftig mit Alkohol umgehen können. Ne? Also das ist auch so ein bisschen so ein Trost, dass es eben nicht nur Schwarz-Eis ist, entweder saufe ich oder ich saufe gar nicht, sondern es gibt auch sozusagen einen normalen Umgang. Sie sagen auch, also die Mon Chéri-Praline ist für mich jetzt keine Verführung. Mir geht es nicht so, man muss einfach nur wollen, nicht mehr zu trinken. Geht es denn jetzt besser? Weil so wie Sie es ja beschreiben und vorhin gesagt haben, es ist normaler zu trinken als nicht zu trinken. Bei uns, also in unserem beruflichen Umfeld, Sie sind ja auch Journalisten, habe ich immer so den Eindruck, also niemand wird irgendwie noch mal zum Alkohol gezwungen. Ich meine, Funkhäuser sind die trockensten Gebiete überhaupt. Ja, da wird vielleicht mal zum Geburtstag ein halbes Glas Prosecco getrunken. Dann ist es aber auch schon gut. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass diese Sensibilität für Alkoholismus, also für Alkohol zugenommen hat, dass man niemand mehr sagt, also jetzt stell dich mal nicht so an und trink hier einen. Haben Sie da auch eine Veränderung gespürt?
Ja, also dann möchte ich Sie herzlich einladen, mal ein Dorffest zu besuchen oder ich weiß nicht, einen Junggesellenabschied oder so ein Pressedinner. Also man wird vielleicht jetzt nicht persönlich angegangen, aber es ist zumindest eher erstmal komisch, nicht zu trinken. Und das höre ich auch von anderen Menschen. Es wird sicherlich besser und ja, das Bewusstsein ist mehr da, als es noch vor 10, 20 Jahren war. Aber Tatsache ist, dass einfach immer noch wahnsinnig viel getrunken wird. Alle 10 Sekunden stirbt ein Mensch an Alkohol weltweit. Und gerade eben nochmal, um auf das Kernthema zurückzukommen, die Frauen trinken eben mehr als früher. Und auch die Corona-Pandemie hat dem nochmal leider Vorschub geleistet. Vor allem Mütter, die einfach nicht wussten, wie sie das alles stemmen sollen. Da gab es eben viele, die das mit Alkohol gemacht haben. Also ich glaube, man kann nicht genug über das Thema sprechen und kritisch sprechen. Und trotzdem möchte ich nicht den Alkohol aus der Welt schaffen. Also was heißt möchte? Ich weiß, es geht nicht. Es wird immer getrunken werden. Das ist auch in Ordnung. Aber ich möchte, dass Menschen die Wahl haben und wissen, was für ein enormes Gesundheitsrisiko Alkohol ist und welche Stellung er in der Gesellschaft hat. Und wie toll es vor allem auch sein kann, nicht zu trinken. Also dass es eben nicht ein, wie die anonymen Alkoholiker zum Beispiel das predigen, ein täglicher Verzicht und Kampf gegen sich selbst ist, sondern dass es wirklich schön sein kann und befreiend. Und es gibt so tolle Alternativen inzwischen, dass einem da wirklich nichts fehlen muss, sage ich als Food-Journalistin. Ja? Also ich probiere mich da gerade durch die Welt der alkoholfreien Alternativen und es ist eine tolle Welt. Und ja, ich kann jeden nur ermutigen, das mal zu probieren.
Vielen Dank, Frau Bieringer, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Und das Buch von Eva Bieringer, Unabhängig vom Trinken und Loslassen, gibt es jetzt bei HarperCollins mit 350 Seiten für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wo wir jetzt wie immer am Freitag auf unsere Krimi-Bestenliste blicken. Jeden Monat veröffentlichen wir sie. Und jetzt im Mai ist neu und gleich hoch eingestiegen ein Roman, der in der Karibik angesiedelt ist. Die Knochenleser heißt er, von Jacob Ross. Und unsere Krimi-Expertin und Jurymitglied Sonja Hartl verrät uns, warum sie diesem Buch ihre Stimme gegeben hat.
Neue Krimis.
Gerade noch saß Digger alias Michael Dixon unbeteiligt auf dem Marktplatz in St. Andrews herum und hat über die Perspektivlosigkeit seines eigenen Lebens nachgedacht, als er sich aus einem Impuls heraus in eine Schlägerei einmischt und dadurch ins Visier des Polizisten Chilman gerät. Der weiß von Anfang an, dass Digger nur helfen wollte und erkennt dessen Potenzial. Digger soll Teil einer neuen Polizeieinheit werden, die auf der Karibikinsel Camor für Ordnung sorgt. Die fiktive Karibikinsel Camor ist der Handlungsort von Jacob Ross' spannenden Die Knochenleser. Und Jacob Ross wurde selbst auf Grenada geboren und kennt daher die Gegebenheiten auf den kleinen Antillen. Und er gewinnt diesem Handlungsort wirklich sehr eindrückliche Szenen und Einblicke ab in die Landschaft, aber auch in die verschiedenen Dialekte und vor allem die vielen verschiedenen Beziehungen zwischen den Menschen auf den Inseln. Dazu verstößt Ross glücklicherweise gegen das langweilige Serienmuster, nachdem der Protagonist erst einmal seinen Platz finden muss. Stattdessen erzählt er episodisch und mit Zeitsprüngen von Diggers Entwicklung zum Forensiker, und ein ganzes Auslandsjahr unterbricht klug die Handlung, nimmt aber keine Seite in Anspruch. Und das ist sehr gut so, denn es verschwinden und sterben so einige Menschen auf dieser Insel. Während seiner Nachforschung dringt Digger nun immer tiefer in die Geheimnisse der verschiedensten Gemeinschaften auf der Insel ein. Das ist spannend und erschütternd und auch sehr scharf beobachtet. Hier entsteht ein ganz eigener Sound im Erzählen. Und das alles gefällt mir schon sehr, sehr gut. Begeistert bin ich aber von Ross' präzisen Beschreibung der vielen Arten von Gewalt gegen Frauen in dieser patriarchalen Gesellschaft. Hier gehört es halt einfach dazu, dass sich erwachsene Männer ganz selbstverständlich Mädchen im Teenageralter als Geliebte nehmen. Dazu sind die Frauenfiguren in diesem Buch so tief und genau gezeichnet, wie ich es wirklich selten gelesen habe. Eine von ihnen ist Miss Stanislaus. Das ist Diggers neue Kollegin, die unwahrscheinlich eigen ist und über eine herausragende Menschenkenntnis verfügt. Und wie sie ihren gemeinsamen Chef in einer Szene in die Schranken weist, ist ein großartiger, hochkomischer Moment in diesem spannenden, unterhaltsamen und klugen Kriminalroman.
Die Knochenleser, der Kriminalroman von Jacob Ross, jetzt auf Deutsch im Surkamp Verlag, übersetzt von Karin Diemerling, 373 Seiten, kosten 15,95 Euro, neu auf Platz 6 und damit der höchste Neueinstieg in unserer Krimi-Bestenliste. Vollständig gibt es sie ab sofort frisch auf unserer Website. Und wenn Sie noch spezielle Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns einfach an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Buch eines Autors aus Usbekistan liegt jetzt auf unserem Tisch. Wunderkind Erjan heißt es, geschrieben von Hamid Ismailov. Die deutsche Ausgabe war für den diesjährigen Leipziger Buchpreis in der Kategorie Übersetzung nominiert. Und unser Kritiker und Lesart-Kollege Jörg Plath ist im Studio. Sagen Sie, Herr Plath, wie viele haben durch die Leipziger Nominierung überhaupt erstmals diesen Namen gehört? Ich auch. Wenn man ihn jetzt nachschlägt, reibt man sich wirklich die Augen. So umfangreich ist das Werk dieses Autors und niemand kennt ihn hierzulande. Wer ist dieser Hamid Ismailov?
Ich kannte ihn auch nicht. Er ist in hierzulande eben völlig unbekannter, obwohl es bereits von ihm mehr als 30 Werke gibt, auf Englisch, auf Usbekisch, auf Russisch wahrscheinlich. Er ist in Usbekistan ein verbotener Schriftsteller, er ist ein Emigrant und ein Weltbürger, und einen Lebenslauf hat er, der im Vergleich zu diesem schmalen Buch Wunderkind Erjan, über das wir jetzt gleich sprechen, seiner ersten Übersetzung ins Deutsche recht lang ausfällt, aber dabei durchaus, finde ich, emblematisch wirkt. Er ist 54 geboren im Norden Kirgisistans an der Grenze zu Kasachstan. Er ist dann nach dem Tod der Mutter bei der usbekischen Großmutter aufgewachsen. Er hat auch in Taschkent die Militärschule besucht und studiert, um dann nach Moskau zu ziehen. Er hat ab 1994 in London gelebt, hat dort bis 2019 für die BBC gearbeitet. Jetzt lebt er in Prag. Und er schreibt seine Bücher, für die er mehrfach Preise bekommen hat und die in zahlreiche Sprachen und jetzt endlich auch ins Deutsche, eins jedenfalls, übersetzt worden sind, auf Russisch, Usbekisch und Englisch, also ein literarischer Weltbürger.
Und nun dieses Buch, eine Erzählung ist es. Wer ist denn dieses Wunderkind Erjan?
Ein Wunderkind insofern, als er ein virtuoser Geiger ist, der wie ein 12-jähriger Junge aussieht, jedoch 27 Jahre alt ist und den der Erzähler auf einer Eisenbahnfahrt durch die weite, endlose Steppe von Kasachstan kennenlernt. Und Erjan erzählt diesem Fremden dann im Zug, wie er in einer einsam gelegenen Bahnstation mit Großeltern, seiner Mutter und einem Onkel aufgewachsen ist. Nebenan gibt es noch ein Haus, nicht mehr. Und dort lebt Aysolo mit ihrem Vater, den Eltern, also den Eltern und der Großmutter. Und in dieser Aysolo verliebt sich Erjan unsterblich. Sie ist nur wenig jünger als er. Er selbst lernt erstmal atemberaubend schnell das Zupfinstrument des Großvaters und dann die Geige. Und er geht ansonsten mit dem Großvater eben in der Steppe auf Fuchsjagd oder lässt sich die Sagen der Ahnen von der Großmutter erzählen, während sie dem Enkel die die Würmer aus dem Poloch pokelt. Also Erjan ist wirklich ein Wunderkind im Sommer einer Wunderkindheit. Aber es gibt da ein großes Unheil und das ist immer wieder plötzlich da. Immer wieder dröhnt die Erde plötzlich, es heult der Sturm, es stürzen Gebäude ein, die Menschen bluten und liegen dann tagelang da nieder. Und das Grauen kommt von der nahen Zone, über die niemand genaueres weiß. Nur der Onkel weiß etwas, der sagt nämlich dauernd, die Sowjetunion müsse unbedingt die Amerikaner überrunden. Und einmal gibt es auch eine Szene, in der Erjan dann mit seinem Großvater in die Steppe reitet und dort zerschmolzene Betonbauten besichtigt. Und sie ahnen, diese Steppenbewohner ahnen, dass sie Kollateralschäden sowjetischer Atombombentests sind.
Und so erklärt sich dann auch, warum Erjan 27 ist und aussieht wie dein Kind?
Ja, so ungefähr, denn es gibt einen Schulausflug, den er macht mit Al-Sulu und den Klassenkameraden und auch noch anderen. Und sie besichtigen dort in der Zone verschiedene Bauten. Sie bekommen propagandistisch einiges vorgeführt. Vor allen Dingen ist aber hinter ihnen ein See voll schweren Wassers. Und trotz strengen Verbots springt Erjan dann übermütig da hinein. Und dann wächst er nicht mehr. Und die schöne Al-Sulu überragt ihn bald und seine Kindheit aber endet in Düsternis. Er versteht die Welt nicht mehr. Warum wächst er nicht mehr? Und da kann ihm niemand helfen. Die Großmütterlichen sagen, können ihm nicht helfen. Dieses Hakenschlagen des Großvaters bei der Fuchsjagd, das traditionelle Hakenschlagen, das hilft ihm natürlich auch nicht. Und er wendet sich dann ab von allem, von Al-Sulu, von der Musik und von der Schule.
Was entsteht literarisch hier, Jörg Plath? Ist das eine Allegorie, eine Parabel, etwas Politisches mit dieser Zone?
Ja, ich habe keinmal, muss ich sagen, an eine Parabel oder an eine Allegorie gedacht und auch nicht an vordergründig Politisches, obwohl das dauernd im Hintergrund mitschwingt und man weiß, ja, es geht offenbar um diese Atombombentests, weil diese Kindheit so ein Eigengewicht hat und weil sie im Vordergrund steht und man kann die Erzählung auch ganz naiv lesen. Also nicht als etwas Parabelhaftes, was natürlich auch da ist.
Wie ist das stilistisch gemacht? Also wie schreibt Hamid Ismailov?
Leicht und beschwingt, muss man sagen. Also es gibt knappe, konzentrierte Szenen, die verbinden fortwährend die Extreme, also kindliche Wahrnehmung und Weltgeschehen. Etwa wenn der Onkel da von dem Wettrüsten redet zwischen Amerikanern und Sowjetunion. Oder Idylle und Grauen, Nähe und Ferne und Konkretes und Abstraktes. Oder auch Ernst und Komik. Das gibt es nämlich auch, als dann der Onkel aus der Stadt erst ein Radio und einen Plattenspieler und dann auch einen Fernseher mitbringt, dann dringt die Steppe in diese Wüste, in diese Steppe ein. Und Erjan und Al-Sulu gucken natürlich Fernsehen und sehen da auch einen gewissen Dinrit ein Lied singen und singen das mit, wohl auf Kasachisch. Denn sie können kaum Russisch und sie können kein Englisch. Und dann stehen da einige Worte auf Kasachisch und in der Anmerkung vermerkt der Übersetzer Andreas Tretner dann amüsiert, das sei kasachisch tönendes Kauderwelsch. Was ich nicht beurteilen kann, aber eben Kauderwelsch. Und dann gibt es weiter die Erklärung, Dean Reed, das sei der in der Sowjetunion bekannte US-Amerikaner Dean Reed, ein Sänger. Und die Liedzeile laute eigentlich Joshua Fit the Battle of Jericho. Also es nimmt auch weitere Sachen auf Kasachisch in diesem Text, Lieder, Verwandtschaftsbezeichnungen und einige sprachliche Wendungen. Und deswegen spricht Andreas Tretner auch von postkolonialer Subversität, also dieses imperiale Russisch, in dem die Erzählung geschrieben ist und auch das Deutsch der Übersetzung, das wird durchbrochen von der Sprache der Beherrschten, vom Kasachischen. Und das erzählt alles Erjan und dann schläft er erschöpft ein im Zug und der Erzähler kann nicht schlafen und führt die Geschichte weiter. Und damit wird die Erzählung dann zur Sage, zum Mythos. Das ist wunderbar, das ist große Kunst.
Dankeschön, Jörg Plath, über das Wunderkind Erjan. Die Erzählung von Hamid Ismailov, jetzt in der Friedenauer Presse erschienen, mit 152 Seiten für 20 Euro in der preisnominierten Übersetzung aus dem Russischen von Andreas Tretner. Alle Angaben, auch die Besprechung von Jörg Plath, die lesen Sie wie immer in Ruhe nach, online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Also mein Name ist Bettina Grengel, ich bin in Koblenz geboren und bin hier Richterin. Als letztes habe ich gelesen Elbleuchten von Miriam Georg. Ein, wie ich finde, sehr nachdenklich stimmendes Buch, gerade wenn man weiblich ist. Es beginnt um die 1880er Jahre und wird eben aus der Perspektive einer höheren Tochter geschrieben, die zwar in ihrem behüteten Leben deutlich besser dasteht als die armen Frauen im Gängeviertel in Hamburg, da spielt es nämlich, aber die doch Stück für Stück feststellt, dass sie eigentlich keinerlei Rechte hat, dass sie von der, sage ich mal, Herrschaft ihres Vaters in die ihres Ehemanns übergehen wird und durch so einen Frauenzirkel sehr junger Feministinnen drauf gebracht wird, dass sie doch eigentlich denken kann und denken sollte und das dann so Stück für Stück entdeckt. Dann kommen die Männer dazu, die sagen, ja, eure Gehirne sind dafür gar nicht ausgestattet, Entscheidungen zu treffen. Und wenn man das so aus unserer heutigen Sicht liest, da sieht man schon als Frau von heute, was man doch eigentlich auch für ein tolles Leben führt.
In Koblenz haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt. Auch Bettina Grängel hat gern mitgemacht und legt uns Elbleuchten ans Herz, die hanseatische Familiensaga von Miriam Georgs. Der erste Band der Reihe, 640 Seiten stark, für 10 Euro als Rowohlt-Taschenbuch. Und von diesem Lese zu einem Hörtipp in eigener Sache, gerade ist ja eine Umfrage veröffentlicht worden, wonach 90% der Befragten bestätigten, dass Rassismus in Deutschland aller Orten präsent ist. Und wir senden heute in unseren Zeitfragen ein Feature über rassistisch motivierte Gewalt in deutschsprachigen Romanen. Autorinnen und Autoren mit und ohne Migrationsgeschichte thematisieren und schreiben über Rassismus und die Gründe, auch deutsch-historische, spezifische, seit den 1990er Jahren. Hier ein Auszug.
Was ist Angst? Vielleicht, wenn du auf deinem Rücken liegst und siehst die Sonne wie durch dunkelgrünes Glas.
Es gibt bei Gewalt, so habe ich es jedenfalls erfahren, so bestimmte Dorfregeln. Also wenn einer unten liegt oder irgendwie schreit oder wenn er schon blutet oder so, hört man auf.
Dieser See ist nicht tief. Wenn du stehen würdest, ging dir das Wasser bis zum Hals. Du stehst aber nicht, du liegst.
Und diese Begrenzungen sind dann gefallen.
Daniel Schulz ist in Brandenburg aufgewachsen. Dort spielt auch sein Roman »Wir waren wie Brüder«.
Du liegst so lange im Schlamm, wie du die Luft anhalten kannst. Du siehst den Dicken weggehen, seine weißen Stampfer wühlen den morastigen Boden auf. Du wartest, bis du nicht mehr kannst, bis du atmen musst. Es geht nicht anders.
Mädchen wurden geschlagen, Leute wurden geschlagen, bis sie nicht mehr konnten. Diese Bordsteinkicknummer, also diese Enthemmtheiten. Und das hat zur Folge, also am Anfang, ehrlich gesagt, ist man völlig überfahren damit.
Daniel Schulz hat seinem Erzähler eigene Erfahrungen mitgegeben. Der mit 10 Jahren die Wende als Zusammenbruch seiner Welt erlebt und dann in der untergehenden DDR heranwächst.
Ganz Starow ist in Reviere eingeteilt. In der Rittergasse vor dem Führerhauptquartier hängen die harten Faschos ab, die Novak-Brüder, die Petrasch-Gang, Sandro und seine Kumpels. Die Kneipe heißt eigentlich zur Post, aber kein Schwein nennt sie so. Zwischen Russenfriedhof und Arbeitsamt tummeln sich die Säufer. Im alten Club residieren die Babyglatzen von der Gesamtschule.
Treibjagden und Brandanschläge, rassistisch motivierte Gewalt in deutschsprachigen Romanen. Das ist der Titel unseres Features heute in den Zeitfragen um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt holen wir uns hier im Deutschlandfunk Kultur literarische Empfehlungen aus dem bundesdeutschen Buchhandel. Ab heute von einem Profi, den wir schon lange ins Herz geschlossen haben, Mike Altweger aus Wiel in Nordrhein-Westfalen. Dort leitet er die Buchhandlung Hansen und Kröger. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Altweger. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind.
Ja, hallo.
Zuerst besuchen wir mit Ihnen ein Fundbüro oder das Fundbüro der verlorenen Träume, so heißt der Roman der britischen Autorin Helen Frances Paris. Was ist das für ein Buch und warum gefällt es Ihnen so gut?
Also im Moment ist man ja so ein bisschen auf der Suche nach Literatur, die einen von den schlimmen Meldungen im Alltag so ein bisschen ablenkt. Und das ist so ein Buch für mich. Es geht um Dot Watson. Dot Watson hat es nicht leicht im Leben gehabt. Sie arbeitet in diesem Londoner Fundbüro und sie gilt als die Hüterin der verlorenen Dinge. Und das größte Glück in ihrem Leben ist tatsächlich, wenn sie jemandem etwas zurückgeben kann, was der verloren hat. Und das ist eigentlich etwas, was sie auszeichnet und was auch zeigt, dass hinter ihrer stacheligen Fassade ein großes Herz wohnt. Und irgendwann steht Mr. Appleby vor ihr. Mr. Appleby ist ein älterer Herr und er hat eine Tasche verloren und in dieser Tasche war ein Andenken an seine verstorbene Frau und jetzt setzt Dot wirklich alles daran, diese Tasche wiederzufinden. Und was das Schöne ist, sie findet viel, viel mehr. Sie findet für uns Leser viel, viel mehr. Und ich finde, das ist ein Buch, das Muttertag steht ja vor der Tür, sich alle Mütter noch für Sonntag wünschen können, beziehungsweise, wenn sie es nicht bekommen, Montag selber holen sollten. Helen Frances Paris ist eigentlich Lyrikerin und ich finde, das merkt man ja an. Es gibt wenig Stolpereien, eigentlich gar keine Stolpereien. Jedes Wort scheint an seinem angestammten Platz zu sein. Sie erzählt ruhig, warmherzig und ich finde voller Empathie und deswegen finde ich, ist das Buch eigentlich das perfekte Buch für alle Lebenslagen im Moment.
Das Fundbüro der verlorene Träume, der Roman von Helen Frances Paris, ist bei TTV auf Deutsch erschienen und jetzt gehen wir in die USA, aber in der Zeit weit zurück zu Sarah Orne Jewett, einer Schriftstellerin, die Mitte des 19. Jahrhunderts geboren wurde, 1909 gestorben ist. Jetzt gibt es eine neue deutsche Ausgabe von Deep Haven. Das war ihr erster Roman von 1877, wie ich nachgeschlagen habe. Auch für Sie eine Entdeckung, Herr Altwicker?
Ja, eine totale. Und zwar allein deshalb, weil der Roman das erste Mal ins Deutsche übersetzt worden ist von Alexander Pechmann. Und da muss ich sagen, der macht das absolut brillant. Ich hatte vorher von Sarah Owen Jewett noch nie gehört. Wenn man sich aber ein bisschen mit der beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, die wurde von Henry James, Mark Twain und Rudyard Kipling bewundert. Gustave Flaubert nannte sie sein absolutes Vorbild. Und das ist jetzt ein Roman, der nicht nur inhaltlich, sondern auch äußerlich, finde ich, sehr viel hermacht. Der ist nämlich in, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Van Gogh gelbes Leinen gebunden und macht das Lesen zu einem haptischen Erlebnis. Das spielt, wie Sie schon gesagt haben, 1877. Wir kommen in dieses Küstenstädtchen Deep Haven an der Ostküste der USA, lernen zwei Freundinnen kennen, Helen und Kate, die kommen aus Boston. Die sollen auf das Haus von Kates verstorbener Großtante aufpassen. Und jetzt tauchen die ein in dieses Dorf mit all ihren mit all ihrer Neugier, mit ihrer Suche nach Erzählungen von den Mitbewohnern. Sie trinken Tee, unter anderem mit der Frau des Leuchtturmwärters. Sie treffen auf einen Fischer, das ist eine spannende Geschichte, dessen große Liebe einer Katze galt, und sie lernen Kapitäne kennen, die sich wehmütig an ihre Abenteuer auf hoher See erinnern. Aber eins ist ganz wichtig, man muss für dieses Buch kein bretonisches Fischerhemd tragen, um sich in die richtige Stimmung zu versetzen. Es reicht eine Strandmuschel und die leise Brandung des Meeres. Also wer in diesem Jahr ins Meer fährt, der kann Urlaub ohne Deep Haven machen, aber es ist in meinen Augen wenig ratsam.
Also ich war auch verblüfft wie Sie, Herr Altwicker, als ich da nachgeguckt habe und dann diese Biografie las und dachte, und die ganzen großen Namen, die sich auf Sie bezogen und gefeiert haben, dachte, Mensch, also wie kommt das, wie kann das passieren, dass man noch nie auf diesen Namen gestoßen ist? Also es ist wirklich wahrscheinlich eine richtig wünschenswerte Ausgabe, die da jetzt vorliegt, dass man diese Frau jetzt wirklich wieder entdeckt und wertschätzt. Ne?
Auf jeden Fall.
Also dieser vergessene Klassiker jetzt wieder zu entdecken. Deep Haven von Sarah Owen Jewett im Mare Verlag. Neu übersetzt und dort herausgebracht. Oh so, und zum dritten werden wir kriminalistisch, Herr Altwicker, mit Carla Mori, einer deutschen Autorin, die unter Pseudonym schreibt, Heavy. Tödliche Erden heißt ihr jüngster Krimi. Was steckt denn da dahinter?
Naja, also wir haben ja in den vergangenen Wochen alle festgestellt, dass unsere Gesellschaft sehr vom Goodwill anderer Länder abhängig ist. Aber in diesem Roman geht es nicht um Öl, sondern um seltene Erden. Hatte ich vorher noch nie wirklich von gehört. Die findet man am häufigsten in China. Und was man wissen muss vorab, ist, dass ohne diese seltenen Erden eine Energiewende kaum möglich ist. Man braucht die nämlich eigentlich für alles. Für Windkraftanlagen, für Solaranlagen, für Drohnen, für Satelliten, für Computerhandys etc. Das, finde ich, ist schon ein perfekter Ausgangsstoff für einen Krimi, und so geht er auch direkt los. Gleich am Anfang stirbt ein Geologe, der war auf der Spur einer geologischen Sensation, der stirbt in Köln, und eine Kommissarin übernimmt die Ermittlungen, und die gerät sehr, sehr schnell in die zwischen die Fronten von internationalen Interessensvertretern aus Politik und Wirtschaft und muss, und das überrascht einen am Ende gar nicht, auch um ihr eigenes Leben kämpfen. Was mich aber am meisten fasziniert hat an diesem Buch, ist, dass ich wirklich gar keine naturwissenschaftliche Kenntnisse habe. Also meine reichen aus, um einen Stecker in eine Steckdose zu stecken. Und trotzdem gelingt es Carla Mori, so ganz en passant ihr Wissen in eine temporeiche und spannende Handlung mit einzubinden, dass ich das auch verstehe und irgendwas mitnehmen kann. Ich finde, sie unterhält brillant, sie ist intelligent, ist topaktuell, und es zeigt einmal mehr, dass die Abhängigkeit von russischem Öl vielleicht nur die Spitze des Eisbergs sein könnte, und deshalb ist das meine absolute Leseempfehlung im Krimi-Bereich.
Und der Gmeiner Verlag bringt dieses Buch heraus, Heavy, tödliche Erden von Carla Mori. Das waren sie, die drei Empfehlungen von Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Vielen Dank Ihnen, bis zum nächsten Mal, und ja, schönes Wochenende auch, Herr Altwicker.
Ihnen auch, alles Gute.
Bis dann, tschüss.